Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Die Trinkhallen gehören seit 2020 in Nordrhein-Westfalen zum immateriellen Kulturerbe. Die Architektin und Stadtforscherin Marie Endres hatte den Antrag damals mit angestoßen. Für sie waren die Bütchen eine soziale Haltestelle im Ruhrgebiet. Eine, die Trinkhallen schon in den 70er Jahren ins Bild gebannt hat, war die Fotografin Tata Ronkholz. Ihr Werk wird jetzt in Köln gewürdigt. Außerdem der Oscar-gekrönte brasilianische Film Für immer hier über eine Familie während der Diktatur kommt ins Kino. Und das jüngste Beziehungsdrama von Marius von Mayenburg hatte in Berlin Premiere, der bezeichnende Titel Ex. Zuerst aber die traurige Nachricht des Tages für die Welt der Musik. Die Komponistin Sofia Gubaidulina ist tot. Sie starb im Alter von 93 Jahren an ihrem Wohnsitz in Südholstein bei Hamburg. Hauptmerkmal ihres Schaffens ist ihre Verwurzelung im Spirituellen, die Inspiration aus einem tiefen Glauben heraus, mit der sie das Komponieren denn auch als sakralen Akt betrachtete. Musik verbindet das Endliche mit dem Unendlichen, sagte sie mit großer Überzeugung. Dirigent Sir Simon Rattle nannte sie deshalb mal einen fliegenden Einsiedler auf einer Umlaufbahn, der nur gelegentlich die feste Erde besuche. Trotzdem war und ist Gubaidulinas Werk Wirkung enorm. Und nicht nur, weil sie eine mitreißende Vermittlerin ihrer eigenen Musik war. Das Werk selbst ist monumental. Hier ein Ausschnitt aus ihrem späten Oratorium über Liebe und Hass aus dem Jahr 2016, uraufgeführt in Hamburg 2017. Das Oratorium über Liebe und Hass von Sofia Gubaidulina und nun eine Würdigung ihrer Persönlichkeit und ihres Werkes von Johannes Jansen.
Unter den großen Gestalten der neuen Musik war sie die Frau mit dem Pagenkopf, Sofia Gubaidulina. Das brave Aussehen täuschte, denn was dieser Kopf ersann, war Sprengstoff für die neue Musik im Osten wie im Westen. Das Verstörungspotenzial ihrer Kunst hat sich in Zeitlupe entladen, aber mit anhaltender Wirkdauer bis heute. Mystisch und esoterisch hat man ihren Stil genannt, doch das Geheimnis hinter den geheimnisvollen Klängen war glasklare Konstruktion. In vielen Werken Gubaidulinas wirken Zahlen oder Zahlenproportionen als gestaltbildende Kraft. Die Mischung aus Spiritualität und Mathematik, aus grenzenloser Klangfantasie und kompositionstechnischer Präzision machte sie zur Verbündeten großer Interpreten. Ein Werk von ihr im Repertoire zu haben, empfanden auch Künstler vom Range eines Mstislav Rostropowitsch als Auszeichnung. Als sein Blick einmal auf eine ihrer Skizzen fiel, fühlte er sich an die Konstruktionszeichnung für ein Flugzeug oder einen Computer erinnert. Aber in der klanglichen Realisation erinnert nichts daran. So beseelt sind ihre Werke und beseligt fühlt sich, wer sie spielen kann und darf. Rostropowitsch, der Cellist, und der Geiger Gidon Kremer, das Kronos-Quartett und Dirigenten wie Simon Rattle haben den Namen Sofia Gubaidulinas um die Welt getragen. Aber auch weniger bekannten Künstlern und selten mit solistischen Aufgaben bedachten Instrumenten wie dem Schlagzeug oder Kontrabass hat sie manchen Höhenflug beschert. Vor allem dem Bajan. Es war dieses russische Akkordeon in den Händen eines wilden Jungen aus der Nachbarschaft, das ihr Herz und Sinne für die Musik geöffnet hatte, als sie noch ein kleines Mädchen war. In Kasan, der Hauptstadt von Tatarstan, begann sie ihre Ausbildung und wuchs ihren Lehrern schon bald über den Kopf. Eine überragende Klavierspielerin soll sie gewesen sein, aber das Komponieren bedeutete ihr mehr. Als 22-Jährige kam sie mit einem hart erarbeiteten Stipendium nach Moskau, machte dort ihr Examen und wagte sich mit einem Werk für Schlagzeug, 8 Trompeten und sage und schreibe 18 Harfen hervor. Unerhört war es, wie manches andere, das sie schrieb und ihr den Ruf eintrug, unbequem zu sein. Wegen Verdachts antisowjetischer Umtriebe nahm sie der KGB ins Visier und machte Auslandskontakte lange Zeit unmöglich. Aber schon im Mai 1981 stand ihr Violinkonzert auf dem Programm der Wiener Festwochen. Freunde hatten die Partitur in den Westen geschmuggelt. Das dem musikalischen Opfer von Johann Sebastian Bach entnommene Material ist so geordnet, dass das Erste zum Letzten und das Letzte zum Ersten wird. Das hat eine durchaus religiöse oder vielmehr seinsphilosophische Komponente. Eine Art Lebensthema für die Komponistin. Aus allen Verwandlungen ging sie stets als dieselbe, die sie war, hervor.
Stellen Sie vor, dass die Welt im Ganzen pulsiert. Ich stelle mir vor, ein Kunstwerk, das nimmt einige von diesen Pulsationen und als ob im Spiegel treten diesen pulsierenden Raum hier und jetzt im Saal. Die Sache ist die, dass es in der Natur liegt.
Das Pulsieren des Kosmos. Sie hat es eingefangen, Werk um Werk in unablässiger Arbeit aufgetürmt zu einem Œuvre, das den Himmel streift.
Johannes Jansen mit einer Würdigung der russischen Komponistin Sofia Gubaidulina, die im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Die Militärdiktatur in Brasilien dauerte von 1964 bis 1985. Warum sie im Vergleich mit Argentinien oder Chile in unserem Bewusstsein eher unterbelichtet ist, hat mehrere Gründe. Das Land gab sich zivil mit einem Scheinparlament und wechselnden Präsidenten, die allerdings Marionetten, weil von der Junta bestimmt waren. Nach innen regierte die grausam durch, mit Mord und Folter an Oppositionellen und einer hohen Zahl von Verschwundenen. Um einen von ihnen geht es nach einer wahren Geschichte im Film Ainda Estou Aqui, zu Deutsch Für immer hier, im neuen Film des brasilianischen Regisseurs Walter Salles. Der Film hat gerade den Oscar für den besten ausländischen Film bekommen und bricht in Brasilien sämtliche Rekorde. Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland, was ist das für eine Geschichte, wie wird sie erzählt?
Ja, es ist gewissermaßen die Diktatur im Nukleus, das heißt man erlebt das, was die Diktatur mit der ganzen Gesellschaft gemacht hat, an einer Familie. Zugegeben eine privilegierte Familie, es sind Bildungsbürger, sie sind politisch aktiv, sie sind nach Westen zur liberalen Demokratie hin ausgerichtet. Aber am Anfang ist es erstmal eine ganz normale Familie, die glücklich ein paar Sommertage verlebt am Strand. Die leben in Rio de Janeiro, baden, Federballspiel und so weiter. Man merkt, die sind glücklich, es ist ein guter Zusammenhalt. Und eigentlich freut man sich als Zuschauer darüber, jetzt diese Zeit des Films mit dieser Familie zu verbringen, wenn man nicht weiß, was kommt. Das wird durch so kleine Anzeichen und Irritationen dann schon deutlich gemacht in dem Film. Wenn man genau hinschaut, dann merkt man, da ist noch was anderes. Und dieses andere ist die Diktatur, die subtil präsent ist. Und da gibt es dann Telefonanrufe, wo ein Anrufer auflegt, wo man dann das Gefühl hat, da wird die Telefonleitung vielleicht belauscht und solche Dinge. Hubschrauber, die über den Strand fliegen, na gut. Und eines Tages wird dann der Familienvater, der als Ingenieur und Journalist arbeitet, Rubens Pavia, der ist eine historische Figur, der wird entführt. Und kurz darauf auch seine Ehefrau, die älteste Tochter. Und dann geht dieser Albtraum los und die Ehefrau, die im Mittelpunkt dieses Films steht, die kommt wieder, genauso die älteste Tochter und der Vater nicht. Mhm. Und darum geht es dann, um diese Abwesenheit.
Und eigentlich eben nicht um den abwesenden Vater, sondern um seine Frau und deren Suche nach der Wahrheit. Was erzählt der Film über die damalige Zeit?
Ja, erstmal taucht man so ein in dieses flirrende Leben der Metropole Rio de Janeiro. So um 1970 war ja Brasilien auf eine gewisse sonderbare Weise auch sehr in Fußball, Musik und so weiter. Und das erlebt man alles hier auch. Man begleitet zum Beispiel die Teenager, wie die auf eine Party fahren am Abend. Es sind 5 Kinder in der Familie. Nur, was passiert dann? Sie geraten in eine Militärkontrolle und werden da sehr demütigend verhört, Ausweiskontrolle und so weiter. Ihnen passiert nichts Unmittelbares, aber mittelbar sind das das sehr, sehr unangenehme Erfahrungen und Verhältnisse. Und man sieht diesen Zusammenhalt der Familie, der eben auch einer gegen das Regime ist. Und dann, als der Vater verschwunden ist, also am Anfang hat das auch den Effekt, dass wir Zuschauer erstmal ein bisschen in die Irre geführt werden sollen und im Grunde das auch emotional miterleiden, was der Familie passiert. Und dann natürlich, als der Vater dann weg ist, dann wird das ganze Leben neu ausgerichtet. Die Mutter denkt zum Beispiel darüber nach, wie sie den kleinen Kindern überhaupt diese Abwesenheit des Vaters erklärt. Die Eltern verstehen das. Die Kleinen verstehen es auch auf eine gewisse Art. Es geht also um die emotionalen und ganz konkreten persönlichen Wirkungen einer solchen Erfahrung.
Wie hat Salles das denn filmisch gelöst, auch mit dieser Erinnerung an den Vater umzugehen? Was hat er für eine Form gefunden dafür?
Ja, eine ganz wichtige Rolle in dem Film spielen Fotografien, die Fotografien der Familie. Es gibt auch so Super-8-Filme und die Kamera des Kameramanns, die versucht dann auch diese Super-8-Ästhetik so ein bisschen zu imitieren. Und dann spielt Musik auch eine wichtige Rolle als emotionales Medium. Und natürlich geht es dann darum, diese Erinnerung, also zum Beispiel eine bestimmte Musik, die der Vater sehr gerne gehört hat, die kehrt dann wieder. Dann die Fotos, die Bilder, die bewegten Filme vom Vater. Und das ist ja genau die Fähigkeit des Kinos, eigentlich auch etwas, was vergangen ist oder Menschen, die tot sind, noch am Leben zu erhalten und zum Leben zu erwecken. Und das gelingt dem Film ganz hervorragend. Mhm. Er macht die Erfahrung der Familie auch zu einer Erfahrung der Zuschauer.
Ich kann mir vorstellen, Rüdiger Suchsland, das ist in diesen Zeiten auch erinnerungspolitisch ein überaus wichtiger Film.
Ja, natürlich. Also für Brasilien, Sie haben gesagt, dass der Film da enorm erfolgreich ist. Da kann man natürlich diesen Film nicht sehen, ohne an den letzten Präsidenten Jair Bolsonaro zu denken, der ja ein Ex-Militär war und der die Verbrechen der Diktatur schlicht und einfach geleugnet hat. Also diese Verschwundenen, von denen Sie am Anfang erzählt haben, das ist ja ein euphemistischer Begriff. Eigentlich sind es eben Entführte, Gefolterte, oft Tote. Wenn die bis heute nicht wiedergekehrt sind, kann man davon ausgehen. Und das Regime hat zum Beispiel im Fall von Rubens Pavia, hat sogar die brasilianische Demokratie, das erst 20 Jahre, nachdem es wieder die Demokratie gab, durch eine Wahrheitskommission dann zugegeben, was passiert ist. Also diese Aufarbeitung ist immer noch im Werden in Brasilien. Insofern ist das wichtig und natürlich sehen wir das alles auch vor dem Hintergrund der autoritären Tendenzen in den Demokratien des Westens. Mhm. Das ist nicht ganz weg, diese Erfahrung.
Rüdiger Suchsland war das über Für immer hier, den Oscar-prämierten Film aus Brasilien von Walter Salles. Der Dramatiker Marius von Mayenburg ist bekannt für seine schrillen Komödien, die er dann in eigener Regie gern noch schriller inszeniert. In Stück Plastik karikierte er den scheinheiligen Kunstbetrieb, in Peng zeigte er den Politbetrieb als Sandkastenspiel. In den letzten Jahren hat Mayenburg das Komödienfach etwas verlassen und schreibt jetzt psychologische Kammerspiele für ganz kleine Besetzungen. Sein neuestes Stück hat er selbst im vergangenen September in Stockholm zur Uraufführung gebracht und an der Berliner Schaubühne und für die deutsche Erstaufführung fungierte Mayenburg jetzt wieder als Regisseur. Barbara Behrendt war gestern bei der Premiere.
Daniel kommt müde von der Arbeit nach Hause. Seine Frau Sibylle schaut auf der Couch Bildungsfernsehen, erschöpft vom Tag mit den beiden Kindern. Daniel fragt nach dem Abendessen.
Ja.
Die Lasagne.
Bitte?
Sie ist nicht im Kühlschrank.
Balkon, sie ist auf dem Balkon.
Ist kalt genug? Egal.
Keine Ahnung, sie ist auf dem Balkon.
Was gehört mal draußen?
Du isst sie ja jetzt, oder?
Bitte?
Sie steht da jetzt nicht tagelang und schimmelt, du isst sie ja jetzt.
Ja, wenn du das vorhin schon gewusst hast.
Was?
Wie dieses Ehepaar passiv-aggressiv aneinander vorbeiredet, es muss die Haare jeder Paartherapeutin zu Berge stehen lassen. Sibylle kann gar nicht anders als meckern. Daniel druckst herum, entschuldigt sich, wird tausendfach zurechtgewiesen. Bis plötzlich Franziska vor der Tür steht, Daniels Ex-Freundin, die er für Sibylle damals verlassen hat. Das Beziehungsdrama kann beginnen. Ex ist eins von gleich drei neuen Mayenburg-Stücken. Alles Kammerspiele in der Pärchenwohnung. Alle kehren sie klassische Rollenzuschreibungen ein wenig um. In Ellen Babitsch ist es eine Frau, die ihre Macht sexuell missbraucht. Im Stück Egal ist es eine Frau, die auf Geschäftsreise geht. In Ex ist es Sibylle, die ihren Mann verprügelt.
Bist du zufrieden, dass du es geschafft hast, dass du mich so weit gebracht hast?
Ein Moment, in dem es still wird im Publikum. Im Zentrum steht hier allerdings die Frage, wie sehr Klassen- und Bildungsunterschiede über unsere Partnerwahl entscheiden. Denn Daniel ist Architekt, Sibylle ist Ärztin, Franziska arbeitet in der Zoohandlung. Und weil Sibylle sieht, wie stark die sexuelle Anziehung zwischen Daniel und Franziska noch immer ist, knallt sie Franziska brutal vor die Füße, warum Daniel sie damals verlassen hat.
Die meisten Menschen halten Hunde für den besseren Menschen, haben keine akademische Bildung und hängen vermutlich fasziniert an deinen Lippen, während du ihnen eine Schlange oder einen Hamster in einen Karton mit Luftlöchern packst und bewundern dich wahrscheinlich sogar für deine Fantasie über das, was du Kosmos nennst. Aber zu diesen Menschen gehört Daniel nicht. Und er wird nie zu ihnen gehören, genauso wenig wie du jemals in der Lage sein wirst, mit Professor Rissmann beispielsweise eine Konversation zu führen, bei der der arme Kerl sich nicht fragt, wer um Gottes Willen dich mit auf die Party geschleppt hat.
Als Regisseur hält sich Marius von Mayenburg zurück. Eine schicke braune Ledercouch steht im Halbrund auf der Bühne, leise Musik, ein paar Großaufnahmen der Gesichter, ansonsten konzentriert er sich ganz auf sein Ensemble. Marie Burchardt, Eva Meckbach und Sebastian Schwarz spielen mit großer Freude am Exzess, hochtourig, pointiert, aber auch mal erschütternd, wenn Sebastian Schwarz als geprügelter Hund in sich zusammenfällt. Doch die psychologische Feinzeichnung kann nicht ganz gelingen, da die Figuren selbst überzeichnet sind. Die Überkonstruktion nimmt dem Stück seine Kraft. Die Ex, die auf der Couch sitzt, als sei Daniel der einzige Mensch auf der Welt. Die schreckliche Ehefrau, die dem Mann an die Gurgel geht. Der verdruckste Ehemann, der sich so präzise selbst reflektiert, dass man sich fragt, warum er in dieser Beziehung verharrt.
Weißt du, je weniger die Möglichkeit von Sex im Raum steht oder hängt, desto weniger geht es um Liebe. Und ich bin schon peinlich, drüber zu sprechen. Ich meine, ich glaube auch nicht an den Weihnachtsmann oder die Zahnfee. Ja? Die einzigen, die mich noch berühren, sind meine Kinder und mein Friseur. Und wenn das passiert, dann zucke ich jedes Mal zusammen, als ob mir in diesem Moment erst klar wird, dass in dieser Hülle hier ein Körper steckt, der anscheinend nur noch dazu da ist, das immer weniger werdende Gehirn durch die Gegend zu tragen.
Auch die Beziehungskonstruktion wirft Fragen auf. Ja, es gibt Frauen, die Männer prügeln, allerdings ist es zu 80% eben umgekehrt. Braucht es diese gruselige Frauenfigur wirklich? Braucht es den Zickenkrieg, der hier so hemmungslos abgefeiert wird? Zwar führt der Abend bitter komisch vor, in welche Fallen man gerät, wenn man sein Leben nach gesellschaftlichen Erwartungen ausrichtet. Doch so einseitig furchtbar wie diese Figuren ist nun wirklich niemand. Dagegen sieht's doch bei uns zu Hause noch ganz gut aus, mag man sich am Ende denken. Und das war wohl kaum das Ansinnen des Autors.
Barbara Behrendt berichtete über die Premiere von Ex von Marius von Mayenburg an der Berliner Schaubühne. Die Fotografin Tata Ronkholz starb 1997 viel zu früh mit 56 Jahren. Sie gehörte zu den ersten Studenten von Bernd Becher an der Düsseldorfer Kunstakademie. Mit einer ganzen Generation von inzwischen berühmten Fotografen, Künstlerinnen und Künstlern wie etwa Andreas Gursky, Candida Höfer oder Thomas Todt. Tata Ronkholz hatte ein spezielles Thema. Sie bannte die Trinkhallen und Bütchen ins Bild, für die Rheinland und das Ruhrgebiet ja bekannt sind. Nun wird sie zum ersten Mal mit einer umfassenden Retrospektive gewürdigt in der fotografischen Sammlung der SK-Stiftung Kultur in Köln. Deutschlandfunk-Chef Kulturkorrespondent Stefan Koldehoff erklärt, wie sie zu diesem Motiv kam.
Also man könnte ja meinen, wenn man das Wort Becherschule hört, dass es ihr auch drum gegangen sei, sowas wie vergehende Welten zu dokumentieren, schnell noch bevor sie weg sind, wie das bei den Bechers eben die Zechen waren und die Schieferhäuser und die Wassertürme und solche Sachen. Sie geht eigentlich sehr liebevoll und sehr empathisch ran und sie hat selbst auch mal gesagt, mir ging's um Alltag, ums Alltägliche. Ich wollte das Bütchen um die Ecke in seiner ganzen Liebenswürdigkeit zeigen und das macht sie formal. Aber schon im Stil der Becherschule, immer frontal, immer sozusagen auf Augenhöhe, immer relativ neutral, was Wetter, Himmel und solche Sachen angeht. Also es sind schon die berühmten Typologien, die immer gleich wirkenden Fotografien. Aber dadurch, dass diese chaotischen Bütchen, die ja jeder so ausgestaltet hat, wie er oder sie das wollte, völlig unterschiedlich sind, ist es dadurch nicht irgendwie was seriell Monotones, sondern was sehr individuell geworden. Und dann muss man aber auch sagen, sie hat ja parallel immer an mehreren Reihen gearbeitet. Es gibt ja neben den Bütchen auch noch Industrietore. Es gibt zusammen mit Thomas Struth, ihrem Kommilitonen, die Dokumentation des Düsseldorfer Rheinhafens, bevor der in den Rhein-Mediahafen umgewandelt wurde. Und in dieser Retrospektive hängen nun 250 Aufnahmen zum ersten Mal wirklich gruppiert nach Inhalten. Und da wird dann auch deutlich, wie ungeheuer konsequent diese junge Frau gearbeitet hat.
Danach wollte ich gerade fragen, was macht ihr Werk denn aus? Vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Schülerinnen und Schülern aus der Becherschule.
Ich glaube, sie hat nicht ausgesucht, wo fahre ich jetzt hin, wo finde ich meine Motive, sondern um mal diesen so abgenutzten Satz zu bemühen, irgendwie haben die Motive sie gefunden. Also sie musste eigentlich nur in Köln, in Düsseldorf, im Ruhrgebiet, da ist sie dann schon lokal begrenzt, um sich gucken und sah überall das, was sie fotografieren wollte. Das hat sie dann aber nicht aus der Hüfte getan, sondern schon mit Mittelformat- oder Großbildkamera. Also das war schon professionell alles vorbereitet und angelegt. Und ja, damit ist es sowas Natürliches, also sowas, bei dem wir beide wahrscheinlich sagen würden, ja, das ist meine Umgebung. Und heute, also immer klar machen, sie hat das in den 70er, 80er Jahren fotografiert. Heute ist es natürlich tatsächlich eine sterbende oder eine ausgestorbene Welt. Heute gibt es diese Trinkhallen zwar an verschiedenen Orten noch, aber überwiegend doch überall inzwischen neonbeleuchtete Einheitskioske mit großen Kühlschrankwänden. Also auch das ist leider eine Zeit, die inzwischen vorbei ist, aber das wusste Tata Ronkholz damals noch nicht. Ihr ging es, wie gesagt, um Gegenwart.
8 Jahre nur konnte Tata Ronkholz an diesen Serien arbeiten, bevor sie die Fotografie dann nur noch als Brotberuf ausgeübt hat. Warum aber jetzt eine so späte Würdigung?
Ich glaube, weil man begriffen hat, dass da ein Schatz zu heben ist. Das macht man mit Hilfe von Expertinnen und Experten. Es ist auch ein Werkverzeichnis im Entstehen. Es sind jetzt 2 ganz tolle Bildbände. Einmal bei Schirmer Mosel der Katalog zur Ausstellung und dann ein Band nur über die Trinkhallen im Verlag Walter König erschienen. Manchmal braucht es diese Zeit, bis ein Werk sich gesetzt hat, bis es sich durchsetzt und bis es dann eben nicht mehr nur noch regionale Anerkennung findet, wie das vielleicht längere Zeit der Fall war. Tata Ronkholz ist inzwischen in der europäischen, wenn nicht in der weltweiten Fotoszene ein Begriff und auch amerikanische Museen kaufen inzwischen ihre Arbeiten.
Stefan Koldehoff über die Retrospektive zum Werk von Tata Ronkholz in der fotografischen Sammlung der SK Stiftung Kultur in Köln. Günter Uecker wird heute 95 Jahre alt. Mehr über ihn in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Bekannt wurde er mit seinen Nagelbildern. Seit Jahrzehnten hämmert Günter Uecker Zimmermannsnägel auf Leinwände und in Alltagsgegenstände wie Stühle, Schuhe, einen Fernseher oder sogar Brot. Aus Nägeln entstehen dabei wogende Reliefs, Spiralen oder Kreise. In späteren Jahren widmete er sich auch der Glaskunst und entwarf Kirchenfenster, zum Beispiel für den Schweriner Dom. Bei Schwerin wurde Günter Uecker auch geboren. 1955 verließ er die DDR und studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf, wo er später auch als Professor lehrte.
Das hat auch viele Mecklenburger getrieben, das Universum zu entdecken, nicht? Und da haben wir doch in Neubukow den Schliemann als Beispiel. Es hat hier ein sehr hohes Energiepotenzial von Austreibung durch Sehnsucht, dass man sich an andere Orte zu begeben bemüht ist, sich selber vielleicht zu entdecken.
Sein Tatendrang ist trotz des hohen Alters ungebrochen. Im Mai steht zum Beispiel eine Ausstellung in Tadschikistan an, zu der er hinfliegen will. Wie werden wir künftig an den Nationalsozialismus und den Holocaust erinnern? Darum geht es im neuen Buch des Historikers Wolfgang Benz. Zentral ist dabei die Frage, wie man die junge Generation dazu bringt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zeitzeugen wird es ja irgendwann nicht mehr geben. Dazu sagte Wolfgang Benz heute im WDR:
Der moralische Zugang ist der ganz falsche. Man muss Neugier schaffen und wenn man das richtig macht, kann sehr, sehr gut funktionieren. Also der Besuch einer Gedenkstätte bringt ungeheuer viel, wenn er nicht angeordnet wird. Die Gedenkstätte als Ort des Lernens ist unendlich wichtig und kann das leisten, was Zeitzeugen geleistet haben, möglicherweise sogar noch sehr viel mehr.
Das war der Historiker Wolfgang Benz. Auch wenn das Gesicht von Mozart auf jeder nach ihm benannten Pralinenkugel abgebildet ist, ob der Komponist wirklich so ausgesehen hat, ist unklar. Schließlich sind viele Mozart-Porträts erst nach seinem Tod entstanden. Jetzt hat ein internationales Team mit 3D-Design, KI und auf der Basis modernster forensischer Technik eine Rekonstruktion versucht. Dabei konnten sie auf Daten zum Schädel Mozarts zugreifen, dessen Echtheit allerdings umstritten ist. Das fertige Bild zeigt einen Mann mit eher weichen, fast weiblich wirkenden Gesichtszügen.
Danke, Doris. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und in den Informationen am Abend dann unter anderem heftiger Schlagabtausch im Bundestag wegen der geplanten Milliardenschulden und Reaktionen aus Russland zum Vorschlag einer Feuerpause. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.